Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl.
Und gemeinsam sagen wir Hello again, da sind wir wieder. Unsere österliche Sendepause ist vorbei.
Hello again.
Oh, bitte, fang nicht an zu singen, Christian.
Nein. Okay.
Das war nicht vereinbar,
dass du singst. Ich lasse es, sonst haben wir zu hohe Absprungraten am Anfang. Aber es wird ja so ein bisschen durchaus Anlass geben, um das ein oder andere Lied zu singen. Zum Beispiel Simply the Best.
Ein toller Hit von Tina Turner.
Von Tina Turner, ja. Denn die Wirtschaftswoche ist letzte Woche ausgezeichnet worden als European Magazine of the Year 2024. Horst, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Das hat uns natürlich total gefreut. Das ist eine tolle Würdigung unserer Arbeit im vergangenen Jahr von der gesamten Redaktion. Da wurde ja auch unter anderem unser Relaunch gewürdigt, also von unserer Weekly Edition, also die wir sowohl natürlich auf Papier noch drucken, aber auch die es digital gibt.
Also dein erstes
und
Projekt.
Ja, das hier war mal ein großes Projekt und das wurde gewürdigt, dass wir dort tatsächlich visuell und gestalterisch das Ganze auf ein anderes Niveau gehoben hätten und es gäbe gestalterische Glanzpunkte sowohl in der Coversprache als auch bei den Geschichten. Also das hat uns schon gefreut, muss man einfach sagen. Jeder Mensch braucht Lob und ja, wir sind happy. Aber ich möchte ja jetzt nicht nur irgendwie von irgendwelchen Erfolgen erzählen. Während diese Nachricht kam, warst du auf dem Rückflug, denn du warst in Südafrika. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier keine Weinflasche irgendwie aus Stellenbosch hier jetzt stehen habe, wobei ich darf ja auch nicht trinken während der Arbeit.
Ja, aber das Gepäck war eh schon zu voll. Ich könnte dir aber noch Straußenfleisch mitbringen. Also
schmeckt
irgendwie
das
dieses
eigentlich?
So getrocknet irgendwie.
Schmeckt
ich hab's, also der Strauß an sich, das schmeckt ganz großartig, ja. Auf einer Straußenfarm frisch so zubereitet, herrlich, aber
steckt das Fleisch dann auch so im Sand, wenn du das auf den Teller kriegst?
Oder? Nein, das ist auch nicht irgendwie fantasievoll dekoriert, aber es war wirklich großartig. Also so ein bisschen faseriger, wie man es vom Hühnchen kennt, aber so richtig weich, saftig, toller Geschmack.
Ich bin dir ja gefolgt auf Instagram, wie du da gereist bist. Tolle Aussichten, tolle Panoramen. Ich bewundere dich auch ein bisschen, dass du dann drunter unter deinen Posts dann immer noch so Anleitung für Anleger schreibst, dass sie irgendwie beim Sparen durchhalten sollen. Also auf die Assoziation wäre ich nicht gekommen, aber
so ein
die
bisschen
Bilder
was,
haben mir Spaß gemacht.
So ein bisschen was fiel mir ein, deswegen ich habe ein paar Eindrücke mitgebracht, auch was Investments angeht und wer wissen will, welche südafrikanische Aktie quasi den ganzen Kontinent Afrika
bin ich sehr
abdeckt.
Gespannt.
Und ja, was Südafrika mit unserem MDAX-Flop Delivery Hero zu tun hat, der muss durchhören und ich verspreche, ich singe nicht.
Delivery Hero ist ja die Aktie, die du so ein bisschen mobst, irgendwie seit geraumer Zeit.
Das mache ich übrigens auch mit HelloFresh, ja.
Das stimmt.
Dann bin
stimmt.
ich am ersten Abend in Kapstadt an der Waterfront, ja, kommt mir plötzlich jemand von HelloFresh in die Arme gelaufen, ja, und
ein
sagt
Manager.
Hallo, ja, und zitiert gleich meinen letzten Tweet, da brennt der Baum, ja. Das ist, man ist nirgendwo sicher.
Das ist ja lustig. Das ist ja wie bei mir, als ich dann in London war mit meinem Sohn, wir waren essen in so einem Pub und dann kam ja Christian Lindner rein. Das war ja so absurd irgendwie, dass ich dachte so, es gibt 10.000 Pubs wahrscheinlich in London. Ich gehe abends mit meinem Sohn essen und plötzlich kommt der Finanzminister rein und will da auch ein Bier trinken mit seinem Amtskollegen Jeremy Hunt. Das war im Februar. Ja, wir haben auch andere Themen. Südafrika, du wirst ein bisschen davon etwas erzählen. Wir müssen über die Rekordjagd beim Gold sprechen. Das hat ja auch einen Bezug zu Südafrika. Und dann geht es natürlich um die Frage Zinssenkungen. Da gab es ja Signale von der Fed. Ich weiß nicht, zählst du die Schritte noch? 2 Schritte, 3 Schritte, 4 Schritte?
Nein.
Der dritte Schritt mit
Nein,
Wahrscheinlichkeit
man, also,
von 50%.
Wenn man daran einen Ventilator programmieren würde.
Da könnte man die Energiewende vollenden.
Genau. Das würde gehen. Genügend heiße Luft ist da. Auch das Thema Inflation hängt natürlich mit da dran. Und wir müssen einen etwas ernüchternden Nachklapp zur 3M-Abspaltung Solventum nochmal machen. Aber erstmal ist Wendezeit. Du hast ihn schon angesprochen. Christian Lindner, er geht nicht nur in den Pub, sondern er hat nach der Wirtschaftswende nun die Sozialstaatswende ausgerufen.
Das Ganze sehen.
Ja, Christian, während du weg warst, hat natürlich die Ampel mal wieder gestritten. Und ich habe das ja auch so ein bisschen beschrieben. Ich stand ja vor so einem prachtvoll blühenden Magnolienbaum in Hessen über Ostern und dann kam so eine Push-Nachricht über den Streit in Berlin. Und ich dachte, ich gucke jetzt einfach weiter auf dieses Knospenmeer, auf diese Blütenteppiche und lass den Streit Streit sein. Aber leider ist es ja mein Job, dem zu folgen. Ich gebe dir mal ein kurzes Update. Und das Ganze ist ja auch wirklich interessant, weil unser Finanzminister hat jetzt eine Sozialstaatswende ausgerufen und auch eine Wirtschaftswende. Und vordergründig geht es bei diesem Streit um die Kindergrundsicherung und diese neue Mammutbehörde mit 5000 neuen Beamten, die jetzt in der Form nicht kommen soll. Ich wäre ja dafür, dieses ganze Projekt abzublasen, weil ich finde, dieser Modus, in dem diese Regierung noch ist, dass sie diesen Sozialstaat weiter ausbaut und aufbaut, so als würde die Wirtschaft noch boomen, als hätten wir irgendwie 2018, der ist irgendwie falsch. Und ich finde das ganze Paradigma irgendwie falsch. Der Sozialstaat springt eben nicht mehr in höchster Not ein oder in letzter Instanz, sondern er ist eilfertig und sozusagen vorausschauend. Es ist nicht ein aktivierender Sozialstaat, wie es mal hieß, sondern ein proaktiver Sozialstaat, der laufend neue Empfänger erfinden muss. Und das ist etwas, glaube ich, das haben wir bei der Rente gesehen, das sehen wir jetzt bei der Kindergrundsicherung. Das müssen wir irgendwie stoppen.
Ja, das ist so ein bisschen wie bei Helikoptereltern. Ja, man versucht so jeden Unbillen von den Bürgern wegzuhalten. Gleichzeitig ist man aber auch streng. Ne? Sobald die Bürger dann so ein bisschen weiterkommen, dann nimmt man ihnen das wieder weg. Ja, und insofern, du hast gesagt, es geht um eine Wende und wir tun so, als wenn es noch 2018 wäre, als wenn die Wirtschaft boomen würde. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema. Wir müssen mal darüber nachdenken, wie ist eigentlich das Staatsverständnis? Haben wir den Staat, der Leitplanken setzt, der fordert und fördert, dass Menschen dieses Aufstiegsversprechen, was es früher mal gab, tatsächlich erreichen können? Oder haben wir diesen Staat, der pampert und streng ist und letztendlich sich als Umverteilungsmaschinerie begreift? Und da ist meiner Ansicht nach in den letzten 20 Jahren so eine intellektuelle Entkernung eingetreten. Und dann hauen wir mal halt so Begriffe draus wie Sozialstaatswende. Aber am Ende ist ja die Frage, was bedeutet das jetzt wirklich konkret?
Genau, also wir müssen über zwei oder drei Themen da ganz kurz reden. Das eine ist der Streit in der Ampel. Per se ist ja Streit gut in einer Demokratie. Und wenn drei Partner regieren, die eigentlich auch unterschiedliche Ideen haben, ist es ja immer gut, wenn man diese Ideen übereinander legt und dann aber zu einer Lösung kommt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir kommen zu oft nicht zu einer Lösung. Und da gab es einen interessanten Satz von einem hochrangigen Minister aus der Ampel, den ich vor einiger Zeit mal gehört habe, der sagte, wie können die Menschen die Ampel mögen, wenn wir uns selbst nicht mehr mögen? Das ist diese Leadership-Frage. Man weiß irgendwie, bei großen Transformationsfragen, das kennen wir aus Unternehmen, da müssen die Menschen spüren, dass die Führung oben an einem Strang zieht, dass sie grundsätzlich das gleiche Zielbild hat, dass sie in eine Richtung will. Und das vermissen wir jetzt eben in der Politik. Und deswegen ist dieser Streit um die Grundsicherung, der ist symbolisch und symptomatisch, dass Kräfte unser Land regieren, die in ganz unterschiedliche Richtungen wollen, wie so beim Tauziehen eigentlich.
Genau, deswegen dieses gemeinsame Leitbild, das war nie da. Das war so dieser zarte Anfang mit den Zellen.
Fortschrittwagen war es schon ein bisschen da.
Ja, aber das war so ein bisschen so ein Narrativ. Das war doch aber im Endeffekt davon getragen, dass die Sozis endlich ohne Frau Merkel regieren durften und in der Chefposition waren und dass die Freien Demokraten und die Grünen froh waren, dass sie wieder mitspielen durften. Naja, und dann getragen von diesem Erfolg, da akzeptiert man so vieles, da macht man einen Koalitionsvertrag, der letztendlich wachsweich war und dann kam halt wirklich die Nagelprobe gleich durch den Ukraine-Krieg und seitdem sieht man einfach, da sind ganz viele Sollbruchstellen, weil man sich
irgendwie einig... Und das Geld hat das Ganze zusammengehalten natürlich, ne?
Also das Geld, was man nicht hatte.
Erst hatte man es ja noch in verschiedenen Sondertöpfen, das Geld hat diese Koalition zusammengehalten. Die SPD konnte den Sozialstaat ausbauen. Die Grünen konnten ihre Klimatransformation machen. Und die FDP konnte irgendwie auf der Schuldenbremse beharren und gleichzeitig auch Steuersenkungen versprechen.
Aber wie kommen wir da jetzt raus?
Genau,
oder kommen wir deiner Einschätzung nach überhaupt da raus? Oder brauchen wir Neuwahlen, müssen zur Not einfach jetzt noch bis zur nächsten regulären Wahl warten, weil die vielleicht ihre schönen Ministerpöstchen nicht aufgeben wollen?
Also,
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Böse gesagt ist die Ampel kurz vorm Hirntod. Die muss jetzt noch diesen Haushalt 2025 hinkriegen. Viele sagen, das wird nochmal große Kräfte verbrauchen, weil es klaffen große Lücken in diesem Haushalt und da werden die ganzen unterschiedlichen Interessen nochmal auf den Tisch kommen. Wenn man sich so umhört, gibt es eigentlich noch sozusagen ein großes Projekt irgendwie? Gibt es irgendwie einen großen Befreiungsschlag, einen großen Wurf? Wenn man sich da so umhört in der Koalition, dann haben die da nicht mehr viel. Die wichtigsten Gesetze sind gemacht und jetzt könnte man böse gesagt sagen, sie warten so ein bisschen, dass die Wirtschaft anzieht. Da gibt es ja auch einige vielversprechende Daten aus der Produktion. Ich glaube, den Aufschwung oder die Wende auszurufen ist viel zu früh. Aber wenn es Wachstum im kommenden Jahr geben könnte, dann könnte das Ganze natürlich anziehen. Beim Sozialstaat, und das ist ja das Kernthema, ich meine, fast ein Drittel oder rund ein Drittel des BIPs geben wir inzwischen für Sozialleistungen raus. Das ist kontinuierlich geklettert. Es stimmt eben nicht, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Das ist einfach eine Mehr, das ist ein Mythos, der verbreitet wird. Und was teilweise an Einzeldingen beschlossen wurde, unter anderem bei der Rente, ich glaube, unter einem Franz Müntefering wäre das nicht passiert. Diese Haltelinie mit zweistelligen Milliardenlasten, die da auf die Beitragszahler und Steuerzahler hinzukommen, das finde ich verantwortungslos.
Nein, weil einfach die SPD eigentlich gegen ihren ursprünglichen eigenen Markenkern inzwischen geht.
Ja, eben
nicht
für den Arbeiter
mehr Aufstiegsversprechen. Es geht nicht um den Arbeiter, um den Angestellten, um diejenigen, die leisten, die dafür sorgen, dass der Laden läuft, sondern es geht wirklich darum, dass man pampert und umverteilt. Und ich habe das auch mit Abgeordneten besprochen von der CDU, auch von den Freien Demokraten, mit diesem Blick auf Aktienrente, auf Altersvorsorge, auf Altersversorgung ansteht. Die sagen, naja, also mit den Grünen können wir schon reden, aber mit der SPD in weiten Teilen funktioniert das nicht mehr, weil die SPD von heute ist nicht die SPD von vor 20 Jahren und fördern und fordern, was Schröder damals als Motto gegeben hat, das gibt es dort heute in der Mehrheit der SPD-Fraktion
nicht mehr. Und deswegen laufen ja auch Teile der Arbeiterschaft bei den Wahlen zur AfD über oder zu anderen Parteien, weil die mit anderen Versprechen locken, die sie natürlich nicht erfüllen werden, aber das ist ein Problem. Ich würde vielleicht zum Schluss nochmal gerne so auf ein Thema kommen. Wir haben eine Inflation von Wenden in Deutschland. Also es gibt ja historische Wenden, es gab diese geistig-moralische Wende 82, es gab natürlich die Wende 1989, das waren wirklich Wendepunkte in der Geschichte. Wir haben ja diese Energiewende, über die wir oft gesprochen haben.
Die läuft seit 2011
und genau,
die stecken wir da noch im Sand.
Dann haben wir die Zeitenwende, da sind wir mittendrin, da gibt es einige Fortschritte, das dauert halt, glaube ich.
Die wurden uns ja von außen aufoktroyiert.
Genau, diese Aufrüstung der Bundeswehr, das ist durch einen geopolitischen Schock gekommen. Jetzt soll eine Wirtschaftswende kommen. Es soll ja angeblich auch eine Mobilitätswende kommen. Es gab ja auch mal eine Wärmewende übrigens. Es soll auch eine Wende beim Wohnen geben.
Ich warte noch auf die Ernährungswende von Cem Özdemir.
Ja, ich warte glaub, auf Beyond Meat hast du ja gesprochen. Also genau. Die Leute kaufen diesen Sommer wieder Schweinenackensteaks, glaube ich.
Gesundheitswende von Karl Lauterbach. Ja. Digitalisierungswende von Volker Wissing.
Ja. Also es heißt Digitalisierungswende eigentlich, dass wir die zurückdrehen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich höre immer Wende, Wende, Wende und der wird's einem ja schwindelig. Und wenn du immer nur wendest, dann bist du irgendwann im Kreis. Und vielleicht müssen wir zum Anfang zurück, nämlich zu dieser geistig-moralischen Wende, zu dem, dass wir uns fragen, was soll dieser Staat? Und dass wir zwischen den Parteien auch wieder eine ganz klare Konkurrenz brauchen, was das Staatsverständnis angeht und klare Alternativen.
Das liegt im Trend.
Christian, du warst weg und wir müssen jetzt nochmal über die Märkte sprechen und du hast jetzt nochmal so 3 Punkte rausgesucht. Wie könnte es anders sein? Ich hätte ja gedacht, dass du vielleicht mal einen 4. mitbringst, aber die Märkte sind so ein bisschen wobbly und das bringt ja ein Wort zurück, über das wir am Jahresanfang sehr viel gesprochen haben. Wobbly, das war ja so der Jahresstart, dann ging es ja wirklich mit einigen Unterbrechungen steil nach oben, auch mehr als alle, glaube ich, erwartet haben.
Aber nur mit ganz, ganz kleinen Unterbrechungen.
Ja,
das
genau.
War ja so ein Buy-the-Dip-Programm, wo genau. Also schon Dips von 0,5 oder 1% Intraday sofort gekauft worden, weil anscheinend auch viele Professionelle nicht eine ausreichende Aktienquote hatten.
Genau. Und die Zinssenkungsspekulation ging natürlich jetzt wieder los, weil die Jobdaten aus den USA waren überraschend stark. Naja, und jetzt überlegen alle, die Fett vielleicht doch später, vielleicht doch weniger Schritte.
Oder vielleicht sogar gar nicht, das war ja auch so ein Thema. Dann kam Jamie Dimon mit seinem jüngsten Aktionärsbrief, ja, der gesagt hat, naja, also er sieht da schon ein Risiko, dass unter Umständen die Zinsen sogar Richtung 8% gehen könnten. Und das hat den Aktien...
8% fand ich auch krass, also ja, zwischen 2 und 8, ne?
Ja, einfach mal was rausgehauen. Da sieht man aber auch, wie das mit den Prognosen ist. Man braucht sich damit gar nicht zu beschäftigen. Man muss halt nur sagen, bislang war das für den Aktienmarkt noch nicht so kritisch, aber für Anleihen, für die Finanzierung der USA, die einjährige Rendite, und es wird ja sehr gerne viel kurzfristig finanziert in den USA, ist bei 5,1%, die zehnjährige bei 4,4%. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man bedenkt, wie die Verschuldung ausufert und was da einfach an Refinanzierungsbedarf ist. Und es wird ja weiter Geld rausgehauen. Und da muss man sagen, haben vielleicht auch man sich im Schatzamt ein bisschen verkalkuliert.
Genau, es bleibt ja expansiv auch, ne? Die Fiskalpolitik.
Genau, genau.
Also in den USA ist ja kein Ende abzusehen.
Ja, man hat wahrscheinlich gedacht, naja, die Zinsen werden sowieso senken, deswegen muss man sich kein Niveau sichern. Unternehmen waren da übrigens deutlich geschickter. Wir haben im Januar und im Februar in den USA Rekordemissionsvolumina von Unternehmensanleihen guter Unternehmen, also Investment Grade, gesehen. Die haben gar nicht darauf gezockt, dass sie sich in 3-4 Monaten billiger verschulden können, sondern die haben gesagt, na, das, was wir da gesehen haben, das ist etwas, was man sich sichern kann. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir weiter im Auge halten müssen, auch mit Blick auf Aktieninvestments.
Das zweite Thema ist so ein bisschen eine Bilanz auch des ersten Quartals. Energieaktien liegen ja auf Jahressicht vor IT-Aktien. Man redet immer nur über die Tech-Aktien. Das ist ja sozusagen unser Hauptthema. Die Frage ist jetzt, die sich natürlich Anleger stellen, ist das eine Momentaufnahme oder ist das wirklich ein Paradigmenwechsel?
Tja, wer weiß das, ja. Wir haben gesagt, dass das Thema Energie zu Recht mehr in den Fokus rückt. Wir haben ja auch beispielsweise Elon Musk vor 3 Wochen da nochmal zitiert mit seinem Auftritt aus der Bosch Conference. Er sagt, es ist toll, wenn wir über KI und alles sprechen, aber das braucht Strom. Dazu Öl mit allem, was geopolitisch so passiert. Und auch wenn die Wirtschaft anspringt, ist natürlich auch steigender Ölpreis ein Thema. Insofern, ich würde jetzt auch nicht immer sagen Energie oder IT, aber wir sehen momentan, dass es in einem Portfolio gute Argumente dafür gibt, beides da drin zu haben.
Wenn da jemand nachsteuern will, kann man das jetzt noch machen? Würdest du
ja
sagen?
Das kann man mit dem strategischen Horizont immer machen. Und entweder nimmt man sich einzelne Energieaktien raus. Wir haben verschiedentlich über die großen amerikanischen Player gesprochen, die ja ein Pure Play im fossilen Bereich sind. Zuletzt gut gelaufen sind eine Total oder auch eine Shell, also die europäischen Player, die ja auch in den Bereich Erneuerbare gehen.
Genau,
ja. Und wer das alles nicht will, sondern eine Paketlösung haben möchte, der nimmt halt den MSCI World Energy, denn das ist de facto ein Öl- und Ölzulieferindex.
Ja, spannend. Ein Fossil for Future ETF müsste es dann irgendwann nochmal geben.
Dazu sollten wir natürlich bei aller Thematik über Wirtschaftsaufschwung auch eins nicht vergessen. Ein allzu stark steigender Ölpreis, ne, hat schon wieder den Keim von Rezessionsängsten in sich.
Ja, das stimmt. Ach, es geht immer wieder von vorne los. Kannst nicht einmal aufhören. Immer neue Ängste. Ängste bei den Zinsen, Ängste bei den Rezessionsängste. Kommen wir aber auf etwas, wo es keine Ängste gibt. Die Goldpreis-Rallye, die ist natürlich weitergegangen. Vielleicht gibt es da auch Ängste. Im vergangenen Jahr hatte der Goldpreis sich ja mehrfach über diese sogenannte psychologisch wichtige Marke.
Jetzt kommt gleich 5 Euro ins Phrasenschwein.
Genau.
Ja.
Das muss man sich so als Shortcut, glaube ich, auch auf seine Tastatur legen. Psychologisch wichtige Marke von $2,000. Da war mehrfach wieder drunter. Im Februar war die Feinunze sogar kurz mal darunter gerutscht, aber das war es dann nach dem Motto, wir gehen zurück, um einen Anlauf zu nehmen. Seitdem ging es um rund 15% rauf auf neue Allzeithochs von derzeit fast $2,350. Und ich hoffe, du hast einige Krügerrand auch aus Südafrika mitgebracht.
Nee, ich habe tatsächlich keine Krügerrand. Ich habe einen alten Krügerrand von meinem Vater geerbt. Den habe ich im Schreibtisch liegen.
Das hatte damals einen guten Ton, ne? Mein Großvater hatte sowas auch.
Ja, mein Vater hat das tatsächlich mal von einem Patienten bekommen, als Dank für eine Behandlung. Das war aber schon in den späten 80er Jahren, wo der Goldpreis gerade am Boden lag. Aber trotzdem, er hat den gehegt und gepflegt. Und ich habe ihn natürlich auch jetzt in Ehren gehalten. Und was noch wichtiger ist für uns als Euro-Investoren, häufig haben wir ja so eine gegenläufige Entwicklung von Goldpreis und Dollar. Das haben wir aktuell nicht, denn seit einem halben Jahr ist ja Euro-US-Dollar irgendwie festgezimmert zwischen 1,07 und 1,1. Und deswegen kommt dieser Preisanstieg auch bei uns als Euro-Investoren an und hat witzigerweise dafür gesorgt, dass Gold nun trotz KI-Euphorie besser ist als der MSCI World. Und zwar nicht nur im laufenden Jahr, sondern sogar über 5 Jahre ist Gold 86% in Euro im Plus, der MSCI World Net Total Return nur 78% im Plus. Das heißt, das ganz Olle schlägt diesen technologielastigen Weltindex. Und aus Sicht eines Anlegers, der steuerfrei, jetzt verkauft, ne? Das ist steuerfrei. Das große Thema, da sieht das ja noch richtig krass aus, denn das Aktienplus muss ja zu 70% versteuert werden, ne? Teilfreistellung. Das heißt, durch die Steuer sinkt das auf 64%, während wir beim Gold tatsächlich nach 12 Monaten den kompletten Gewinn steuerfrei haben. Also wie das jetzt gerecht sein soll mit Produktivvermögen und sowas, da können wir andermal drüber streiten. Fakt ist, Nettorendite zählt und da ist Gold jetzt zumindest für diesen Zeitraum vorne.
Über 10 Jahre sieht es ein bisschen anders aus. Da liegt das Gold bei plus 122%, der MSCI World bei 215%. Wenn man den Zeitraum auf das Jahr 2000 zurückgeht, da hat wieder Gold die Nase vorn. Kleiner Wettkampf. Hier ist Statistikwettkampf. 620% plus, MSCI World nur 250%. Je nachdem, also welchen Zeitraum man nimmt, sieht Gold entweder super aus oder es kommt eben doch nicht hinterher. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern ich glaube, es geht um diesen Baustein Gold im Portfolio. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die sich Anleger stellen sollten und nicht immer sich Zeiträume suchen.
Genau, also du findest immer Zeiträume, die das belegen, was du gerade erzählen möchtest. Aber Fakt ist, in den vergangenen 30 Jahren hat Gold sich als diversifizierendes Element in einem Aktienportfolio oder in einem Aktienrentenportfolio gut bewährt. Der Einsatz von Gold hat die Rendite erhöht und / oder das Risiko, also die Schwankungen, vermindert. Und deswegen, wer jetzt nicht eine grundsätzliche Abneigung dagegen hat, weil er sagt, es ist totes Kapital, kann ich auch alles nachvollziehen, der kann auch weiterhin 5-10% in Gold halten.
Genau. Und das fundamentale Umfeld liefert eben derzeit gute Argumente. Also wir haben diese Krisenwährung, das ist die ewige, das ist praktisch dieser, das ist ja praktisch das ewige Argument eigentlich für Gold, ne? Es bleibt die Krisenwährung mit einem Track Record von mehreren 1000 Jahren.
Ja, wie mein alter Freund Herbert Wüstefeld von ABN AMRO immer sagte, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio sein möge, denn dann haben wir alle andere Probleme.
Ja, genau. Inflation ist das zweite Thema. Gibt es nochmal eine Inflationswelle? Darüber hatten wir auch gerade gesprochen. Und das Interessante ist ja, wer kauft eigentlich gerade Gold?
Ja, das sind natürlich auch immer wieder mal Private, wobei in Deutschland wohl momentan nicht. Die kaufen eher, wenn die Preise ein bisschen zurückgehen. Aber wer kauft? Das sind die Zentralbanken. Ja, sie kaufen weiter Gold, insbesondere diejenigen aus China und aus diesem sogenannten globalen Süden, nämlich um ein Gegengewicht zu den US-Anleihen.
Es wird ja auch ein bisschen gemunkelt, dass die Chinesen sich vorbereiten wieder auf etwas, ne? Das sind natürlich so ein bisschen Spekulationen, aber die Chinesen machen das ja nicht aus Nostalgie.
Ja, das kann ja auch alles sein. Wir sehen jedenfalls in der Historie in den letzten 20 Jahren einen relativ starken Gleichlauf zwischen den Realzinsen und dem Goldpreis, also umgekehrte Realzinsen. Wenn es keine Realzinsen gab, ist der Goldpreis gut gelaufen. Aber seit 2022 hat diese Entwicklung sich radikal umgekehrt. Wir haben wieder Realzinsen, trotzdem steigt der Goldpreis. Und das zeigt schon, da ist irgendetwas im Gange und damit ist man mit dieser Portfolio-Diversifizierung gut aufgehoben.
Jetzt ganz zum Schluss noch, wie kaufen für alle unserer Hörerinnen und Hörer, die überlegen, ob sie jetzt kaufen oder nachkaufen?
Ja, also erste Wahl weiterhin die steuerlich mit dem Direktkauf gleichgestellten Produkte mit physischer Hinterlegung und Auslieferungsanspruch hatten wir hier mehrfach, also Euwax Gold 2 und Xetra Gold, ne, gerade auch für diejenigen, die einen Goldsparplan machen wollen, denn wenn man das physisch macht, dann kann es sehr teuer werden und generell, die Vivo hatte ja da letztens auch ein Stückchen drüber, wer physisch Gold kauft, sollte dasselbe machen, wie wenn man alles kauft, unbedingt Preise vergleichen und keine allzu kleinen Stückelungen. Die Spreads zwischen den einzelnen Anbietern.
Die gehen ja auch immer hoch, ne? Dass dann so 5 Gramm angeboten werden.
Ja, oder so. ein Gramm und sowas. Und
das zum ist viel
Abknipsen
zu teuer.
Und sowas, das ist viel zu teuer. Und auch, selbst wenn du so den Standardbaren hast, 10 Gramm oder den Unzenbaren, diese Kinebar, die Goldplättchen, 100 Gramm, auch da hast du nach einzelnen Anbietern und Goldshops teilweise große Preisdifferenzen. Unbedingt vorher gucken und vergleichen.
Okay, also sagen nur in Kilo kaufen und die Barren selbst raustragen. Nein, Quatsch, das ist, wäre ein bisschen teuer, aber ich glaube, die Message ist schon angekommen. Das zweite ist ja mal diese berühmte Ableitung Minenaktien. Da warst du ja in der Vergangenheit skeptisch, hat's tendenziell abgeraten. Bleibt es auch dabei?
Ja, das bleibt grundsätzlich dabei. Wir sehen natürlich jetzt, wo da richtig Momentum gerade drin ist, dass die Minen schon einen gewissen Hebel haben. Also auf Monatsbasis jetzt war ein Produkt wie der LNG Gold Mining ETF durchaus schon dem Goldpreis voraus. Aber wenn man da auch mal auf die längeren Zeiträume guckt, allein 12 Monate reichen Gold in Euro 16% im Plus, alle Minen-ETFs nur zwischen 0% und 5%. Und die strukturellen Themen, die wir ja hier auch mal ausführlich rausgearbeitet hatten für die großen Goldminen, Missmanagement, Energie- und Explorationskosten, schiefgelaufene Übernahmen, das ganze ESG-Thema, das ist ja alles weiterhin aktuell. Und dazu auch nochmal der Hinweis auf die Steuer. Den Vorteil hast du eben bei den Aktien da nicht.
Ländersache.
Christian, wir müssen jetzt auf deine Reise kommen, Südafrika. Du hast einiges an Investments dazu rausgesucht, aber bevor wir auf diese kommen, nochmal so eine Frage. Es war bestimmt eine beeindruckende Reise. Was hast du aber, wenn du deine Augen schließt, was taucht da so vor deinem inneren Auge auf?
Naja, also Kapstadt und das Kap der guten Hoffnung schon auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr beeindruckend, diese Region. Wir sind dann natürlich auch da oben hochgekraxelt, den Berg am Kap. Den zusätzlichen Schiffsverkehr hat man übrigens von da aus nicht gesehen. Ja, die Schiffe, die jetzt den Umweg nehmen müssen wegen der Houthi-Rebellen. Also wirklich sehr beeindruckend, das ganze Naturpanorama, auch die Tier-Sightings dann in den Nationalparks. Nur das, was wir...
In welchem warst du da?
Wir waren im Addo Elephant Park unter anderem. Ja, das soll ja der Park sein, um Elefanten zu sehen. Ja, die Camilla Sohn, Cam Investor, die war zur gleichen Zeit da, ich glaube, 2 Tage nach uns und die postete dann so ein Video, sie so am Fenster ihres Autos und draußen Elefanten ums Wasserloch 5 Meter entfernt. Ja, wir hatten 2 Tage vorher den ganzen Tag einen einzigen Elefanten in 60 Meter Entfernung gesehen. Ne? Also das, was du am besten vorbereitest, das klappt dann nicht, aber wir haben Löwen gesehen, wir haben einen Gepard gesehen, Strauße, Antilopen, Impalas und so. Übrigens nicht nur in freier Wildbahn, sondern auch auf dem Teller.
Das ist schön, wie du hast auch Geparden hoffentlich nicht gegessen.
Nee, Geparden nicht, aber Impala habe ich beispielsweise gegessen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, Vogelstrauß hatte ich in Deutschland schon mal gegessen, war ich ziemlich enttäuscht. In Südafrika wirklich ein ganz anderes Geschmackserlebnis.
Freunde, die von mir da waren in Südafrika, ich war leider noch nie da, die berichten auch, dass es immer wieder diese Stromausfälle gibt, aber auch geplante Stromabschaltungen.
Ja,
ne?
So. Ja, das ist ein Thema, wobei wir es nur wirklich einmal erlebt haben, wo wir gerade in einem Spielzeugladen in Kapstadt waren. Wupp, ging der Strom aus, kam aber nach einer Minute wieder und diese geplanten Stromabschaltungen, ich weiß nicht, ob es in der Nacht war, in der Nacht haben wir geschlafen, wir haben uns abends nicht mehr rausbewegt, wenn es dunkel war.
Durfte sich dein Sohn da was aussuchen oder im Spielzeugladen?
Er wollte unbedingt gucken, ob es denn auch Pokémon-Karten in Südafrika gab.
Okay. Und?
Ja, gab es dort auch und das hatte also irgendwie Pokémon-Karten in Südafrika, die kann man aber nicht unterscheiden von den aus Amerika und insofern sind sie schon wieder im großen Pokémon-Haufen untergegangen. Aber Sicherheitslage ist natürlich ein Thema für viele. Es ist abschreckend, überhaupt dorthin zu fahren. Wir haben uns sehr eng an die Tipps des Auswärtigen Amts gehalten, sind also auch gewisse Straßen nicht gefahren, sind bei Dunkelheit nicht aus dem Haus gegangen, sind jetzt auch nicht mit der Louis Vuitton-Tasche durchs Township gelaufen. Und insofern hatten wir keine negative Sicherheitserfahrung, aber man muss halt schon sagen, die Armut sehr vieler Menschen abseits von Kapstadt und abseits dieser Gated Communities, die ist sehr visibel und sehr, sehr bedrückend.
Und zum Schluss noch eine kleine Beobachtung irgendwie. Es gibt kaum McDonald's.
Es gibt kaum McDonald's, ja. Nur 400 Filialen in einem Land mit 60 Millionen Einwohnern. Kentucky Fried Chicken hat mehr als doppelt so viel. Ist also da der Platzhirsch. Die gehören ja zu Yum Brands. Da ist Yum Brands wirklich mal vorne. McDonald's gibt's ja überhaupt nur in 5 afrikanischen Ländern. Und das hat im Wesentlichen mit den Lieferketten zu tun, weil es eben deutlich schwieriger ist, da diesen Weltstandard zu erreichen. Einfach aufgrund der Transportwege, der Logistikketten. Und insofern haben wir aber genügend Möglichkeiten gefunden, lokal richtig gut und zu sehr, sehr günstigen Preisen und mit faszinierend charmantem Service zu essen.
Kommen wir jetzt mal auf das Thema Investments. Du hast das Thema gerade angesprochen, die große Ungleichheit. Du hast ja auch immer wieder wirklich politisch große Probleme. Das Land ist ja einfach nicht gut regiert. Es ist in vielen Rankings abgerutscht. Es gilt immer noch so als Gateway für den gesamten afrikanischen Kontinent. Und bei diesem Kontinent ist es ja so, der gilt seit Jahren und Jahrzehnten als Hoffnungsträger. Und bei diesem Hoffnungsträgertum geht immer einher, dass diese Hoffnungen auch immer wieder enttäuscht werden.
Ja, Hoffen und Harren hält manche zum Narren. Das werden sich auch viele denken, die irgendwelche Afrika-Opportunity-Fonds im Depot haben seit Jahren. Da tut sich nicht viel. Und auch Südafrika selber ist halt für die letzten Jahre ein Nullsummenspiel gewesen. Es gibt tatsächlich ein iShares MSCI South Africa ETF, über 10 Jahre 11% im Plus, inklusive Dividende in Euro. Selbst der MSCI Emerging Markets IMI, der ja nun wahnsinnig keine Performance-Rakete war, hat 66% gemacht in dem Zeitraum. MSCI World hat sich verdreifacht. Naja, und auch das Fondsvolumen von diesem Südafrika-ETF, nämlich lumpige 52 Millionen Euro, und der Anteil von Südafrika am MSCI Emerging Markets, nämlich nur 3%, das zeigt, braucht man nicht unbedingt im Depot.
Aber du hast trotzdem interessante Themen mitgebracht. Also man kann immer nach Südafrika reisen, aber man kann auch investieren. Und ja, der wichtigste Sektor ist, und das ist ja oft in den Emerging Markets, ist der Finanzsektor. Ne?
Ja, 35% Gewichtung im Index, und die Banken sind ja ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen Infrastruktur und sollten tendenziell von steigender Wirtschaftskraft profitieren. Aber das BIP von Südafrika liegt halt heute rund 15% unter dem Niveau von 2011, nachdem es sich in den 10 Jahren zuvor verdreifacht hatte. Erratische Schwankungen im BIP, und das hat einen Grund, und damit sind wir bei dem, was man mit Südafrika wirtschaftlich auch verbindet, das sind eben die Rohstoffpreise, die damals halt sehr stark gestiegen sind und jetzt halt im Metallbereich längere Zeit konsolidiert haben.
Genau, die kommen auf knapp ein Viertel in diesem Index, weil eben viele wichtige Vorkommen in der Hand von Unternehmen sind, die nicht primär in Johannesburg notiert sind. Ja, bestes Beispiel ist Anglo-American.
Anglo-American, ja, 35 Milliarden Dollar schwer, einer der Top 10 Bergbaukonzerne, hat seine Wurzeln in Südafrika, 1917 von Sir Ernest Oppenheimer gegründet, ist dort auch nach wie vor sehr aktiv, insbesondere bei Platin, Palladium und Diamanten, da gehört nämlich De Beers, diese Ikone, dazu, aber Hauptsitz und Hauptlisting ist eben London, deswegen sind die nicht im Index, und die größten Rohstoffwerte deshalb sind Goldfields und AngloGold Ashanti, wobei Goldfields mit einem Plus von 350% in den letzten 5 Jahren zu den bestperformenden Minen der letzten 5 Jahre gehört, aber es ist eben kein wirklich südafrikanisches Unternehmen, 46% der Produktion kommen aus Australien, 30% aus Ghana, nur 14% aus Südafrika. Und einzelne Goldminen herauszupicken als Investment, also das ist eine Herausforderung, wo ich sage, das brauche ich nicht. Und ich bin der Meinung, die meisten Privatanleger sollten davon die Finger lassen.
Ein Schwergewicht an der Johannesburger Börse ist ein Unternehmen, Naspers heißt das, hat 16%. Das ist ein Medienunternehmen, dem gehören über 100 Zeitungsverlage und TV-Stationen. Aber was anderes ist eigentlich wirklich interessant. Und das ist ein Deal, der war mir in dem Detail auch nicht bekannt. Und das kann man sich ja nicht besser ausdenken. Nicht?
Ja, die haben also das Geld aus den Zeitungsverlagen und TV-Stationen genommen, um sich an New Media-Unternehmen zu beteiligen. Ein bisschen wie Springer, aber noch viel, viel, viel erfolgreicher. Naspers hat sich nämlich 2001 für 32 Millionen Dollar knapp 50% der Anteile an einem chinesischen Unternehmen namens Tencent.
Schon mal gehört.
Ja, schon mal gehört. Der Rest ist Legende. Tencent ist heute 400 Milliarden Dollar schwer, war sogar mal bei über 800 Milliarden Börsenwert und erschlägt eben mit diesem Wert alles andere im Naspers-Portfolio.
Ja, kurz noch zu der Genese dieser Beteiligung. 2019 hat Naspers diese Beteiligung an Tencent plus einem Haufen kleinerer Technologiebeteiligungen, darunter Delivery Hero übrigens, also das ist auch absurd, ja. Also sie hatten ja offenbar ein interessantes Händchen, das haben sie in eine niederländische Holding eingebracht unter dem Namen Prosus, und das ist an die Börse gegangen, also man ist jetzt im Eurostoxx auch notiert. positioniert sich als Technologiebeteiligungsgesellschaft, ist aber eigentlich, wenn man auf die Zahlen guckt, so eine Art Tencent Plus, ne?
Ja, also wenn man auf die Assets guckt bei Prosus, dann sind das 75% Anteil Tencent. Und wie sich das für eine Holding gehört, gibt's natürlich auch einen Holding-Abschlag. Denn während das Gesamtportfolio von Prosus ausweislich des Net Asset Values, den man auf der Homepage jeden Tag nachgucken kann, 113 Milliarden Euro wert ist, bringt Prosus an der Börse aktuell nur 74 Milliarden auf die Waage. Man hat also einen Discount von einem Drittel und die Naspers-Aktie, die ja wiederum eine Beteiligung an Prosus hält, die hat nochmal einen Rabatt da drauf und
klingt ein bisschen kompliziert, aber ne?
Irgendwie. Klingt kompliziert und lockt natürlich wieder dieses Gehen, weißt du, dieses kleine Schnäppchenjäger-Gehen, dass Leute sich denken, na, also wer Tencent will, muss man dann Naspers kaufen, um günstig zum Zuge zu kommen. Also bei solchen Geschichten sage ich immer Vorsicht, denn der Holding-Abschlag, der hat ja seinen Grund, denn Naspers und Prosus können die Tencent-Anteile ja nicht einfach zum Marktwert verkaufen. Deswegen die alte Regel, lass möglichst wenig zwischen dich und dein Geld. Wer unbedingt Tencent will, der sollte die Aktie direkt kaufen und immer im Bewusstsein haben, dass das ja keine richtige Aktie ist, sondern nur Anteile an dieser karibischen Spiegelstruktur sind, die man ja bei vielen chinesischen Unternehmen hat.
Ganz kurz noch, der Name ist eben gefallen, musst du noch was dazu sagen, während du weg warst, ist ja auch bei Delivery Hero etwas passiert. Dort ist nämlich ein aktivistischer Investor eingestiegen.
Ja, der hat 3,6% gekauft, ein Hedgefonds aus den USA und man spekuliert darauf, dass sie den Unternehmensgründer Nick Östberg aus dem Unternehmen drängen wollten. Es wird ja sowieso eine Umstellung im Management geben. Der CFO Emmanuel Thomassin, der den Laden wirklich in den vergangenen 10 Jahren gebaut und mit Geld versorgt und einen großartigen Job gemacht hat, der verlässt das Unternehmen, will sich neuen Herausforderungen widmen. Nur abseits von Personalthemen bleibt halt eine Frage, ne? Also bei Cannabis haben wir immer gefragt, wann bubert's legal, ne? Wann Gewinne endlich nicht bereinigt, also so richtige Gewinne. Umsatzwachstum 15-17% dieses Jahr wollen sie machen, das wären dann 12 Milliarden Euro, ist bei der aktuellen Bewertung sicherlich okay, entspricht ungefähr dem Enterprise Value, aber es gibt eben nur eine bereinigte EBITDA-Prognose.
Und du weißt ja, dieses ewig bereinigte Gewinne, was da alles rein und raus gerechnet wird, das ist
ja, die sind da sehr kreativ bei Delivery Hero. Und dann die Aussage, positiver Free Cashflow wird erwartet. Das ist mir einfach alles zu wenig. Und dann auch mit diesem Hinweis, auf Basis der aktuellen Zusammensetzung der Gruppe, die wollten ja Teile in Asien verkaufen, das hat nicht geklappt, da bieten sie es jetzt wieder an. Das ist alles nicht so vertrauenerweckend. Deswegen, die Aktie hat sich deutlich erholt gegenüber den Tiefständen. Aber es ist für mich halt ein Zockerpapier.
Und ich meine, diese ganze Schlacht der Lieferdienste ist ja irgendwie sowieso ein merkwürdiges Kapitel. Das ist ja die erste Generation der Lieferdienste. Ein Kollege hatte mal recherchiert, eine schöne Geschichte, ob da eigentlich überhaupt jemals Geld verdient wurde bei diesem Business. Und bei dieser zweiten absurden Runde, wo Gorillas und Getty und so sich alle noch irgendwie wirklich eine große Schlacht geliefert haben, die ist ja noch schneller in sich zusammengefallen. Und jetzt wird ja spekuliert, ob Getty irgendwie Flink übernehmen könnte. Also es gibt ja wirklich, Gorillas ist, glaube ich, ist ja verschwunden, von Getty übernommen worden. Also da
vielleicht,
ist jetzt
vielleicht kommen wir irgendwann wieder zu Lieferdienst 0.9, ja, Luigi auf dem Moped.
Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt ganz kurz zurück nochmal, einmal ganz kurz zu Südafrika, zu der guten alten Tugend. Man muss sich umschauen, um zu schauen, ob irgendwo, wenn man etwas immer wieder sieht oder etwas sieht, mit offenen Augen, ob da hinter sich eine Aktie verbirgt. Und du hast auf vielen Dächern, ob groß oder klein, ob arm oder reich, etwas entdeckt.
Ja, Satellitenschüsseln. Selbst die armseligste Wellblechhütte hat so ein Ding obendrauf, vielfach gelb und da steht dann MTN drauf. Mobile Telephone Networks, das ist der führende Telekommunikationskonzern in Afrika, dessen Hauptgeschäft natürlich Mobilfunk ist. Mehr als die Hälfte vom Umsatz, habe ich da mal nachgelesen, machen die in Nigeria und Südafrika. Aber insgesamt sind die in fast 2 Dutzend von diesen sogenannten Frontier-Märkten aktiv, die also überhaupt nicht investierbar sind. Uganda, ne? Botswana, die mit den Elefanten, ne? Ruanda, wo der Völkermord stattgefunden hat.
Was jetzt ja dieser Tage auch nochmal sehr...
Genau,
sehr,
was jetzt so plötzlich als Vorzeigeland Afrikas gilt, zumindest was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Im Sudan, im Iran, in Afghanistan. Dazu haben sie im Fintech-Bereich mehrere Apps, die sehr erfolgreich laufen und Nutzer gewinnen können. Payment ist ja auch so ein Thema für Fortschritt, für Infrastruktur.
Und die haben ja das Festnetz irgendwie übersprungen. Das ist ja das Phänomen. Also Afrika hat ja als Kontinent einfach direkt zum Mobile. Deswegen gibt es ja auch viele Fintechs in Afrika. Gibt es auch tolle Geschichten über die Fintech-Szene in Kenia zum Beispiel. Die haben das übersprungen und die sind ja oft tatsächlich dann auch weiter als jetzt europäische Länder in Bezug auf Bezahldienste. Man kann eigentlich überall dort mobil bezahlen. Es dauert manchmal ein bisschen länger wegen der
Übertragungsrate. Ja, ne? Aber es funktioniert besser als hier in Berlin, wo immer noch viele Bäcker sagen, nee, geht nicht, da drüben gehst du in den Kiosk und zahlst mit dem Mobile-Phone. Das Netz ist halt immer da, aber es ist schwach, also die haben noch ordentlich was zu tun. Für ein Unternehmen, was in so vielen Ländern aktiv ist, was 290 Millionen aktive Accounts insgesamt hat, ist der Unternehmenswert inklusive Schulden mit 12 Milliarden Dollar ziemlich gering, entspricht nur einmal Umsatz und weniger als 10-mal Gewinn. Allerdings, ne, der Gewinn ist sehr volatil. Sie müssen viel investieren. Die politischen Risiken sind natürlich gigantisch. Deswegen verwundert es nicht ganz, dass der Kurs in Euro auf dem Niveau von 2004 ist. Also eine spannende Story, aber irgendwie auch symptomatisch von Afrika. Viel Verheißung, durchaus Fortschritt. PS kommen aber nicht in der Breite auf die Straße. Wenn ich eine Afrika-Aktie kaufen müsste, dann wäre es MTN. Mein Sohn wird die dann nächstes Jahr zum Geburtstag als Erinnerung ins Depot kriegen. Aber kein ETF, kein Fonds brauche ich nicht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Okay, also halten wir fest, du hast Straußenfleisch gegessen, das wäre die Aktie deiner Wahl. Und ja, schön, dass du wieder da bist und dass wir wieder live hier in Berlin aufzeichnen können. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu unserem letzten Thema.
Last Call.
Ja, wir hatten vor Ostern über die Abspaltung von 3M Solventum gesprochen. Die ist jetzt Anfang April über die Bühne gegangen. Die Preisentwicklung in den ersten Tagen war wie von uns antizipiert. Die pendelt so zwischen 60 und 70 Dollar. Es gab einen anfänglichen Verkaufsdruck nach deinem berühmten Paragraph 6 des Rheinischen Grundgesetzes.
Kenne man nicht, bruche man nicht, foto mit. Also genau. Viele haben das gleich direkt rausgekegelt, obwohl Solventum gleich im S&P 500 Index gestartet ist, also von Indexinvestoren kein Druck kommt und der Kursabschlag der 3M-Aktie, der entspricht ziemlich genau dem, was man als Spin-off im Verhältnis 4:1 bekommen hat.
Dennoch gab es viele lange Gesichter bei deutschen 3M-Aktionären, denn manche haben ihre Solventum-Aktien immer noch nicht ins Depot eingebucht bekommen. Und wer sie hat, kann sie nur in den USA handeln, was häufig mit hohen Gebühren verbunden ist. Und oder bei Neobrokern geht das schlicht nicht.
Ja, und da regt sich natürlich sofort die Kritik, dass die doofen Banken und die doofen Börsen hier in Deutschland das wieder nicht hinkriegen, so ein US-Spin-off ordentlich zu handeln. Ich habe deshalb mal nachgehakt und dabei hat sich rausgestellt, das Problem sind nicht die Banken und die Börsen hierzulande, sondern die Wertpapierverwalter und nicht zuletzt das Unternehmen selbst. Denn 3M wird hintendran, was man nicht sieht an der WKN, auf zwei unterschiedliche Arten verwahrt bei den Lagerstellen, was eigentlich mal ein Thema wäre für eine eigene Special-Sendung.
Wo
sind eigentlich meine Aktien? Und die neue Solventum hat also nur eine Lagerstelle. Und das heißt, wegen dieser unterschiedlichen Lagerstellen kann die Lieferung der Aktien an die Banken hier in Deutschland länger dauern, je nachdem, bei welchem Zentralverwahrer die Bank ist. Das ist also ein bisschen Lost in Space.
Das klingt so, als ob Delivery Hero das ausliefern müsste.
Das könnte sein, wobei bei Delivery Hero kommt, glaube ich, wirklich das meiste an. Ja, das wird auch irgendwann ankommen, aber halt eben ein bisschen später. Und das ist auch der Grund hier mit diesem Zentralverwahrer, warum es keinen Börsenhandel gibt, wie die Börse Stuttgart mir mitgeteilt hat. Denn es gibt keine sogenannte Abwicklungserklärung von Solventum für Clearstream. Und darüber hinaus hat Solventum keine eigene LEI. Legal Entity Identifier braucht jedes Unternehmen, das hier in der Europäischen Union Geschäfte im Finanzbereich machen will, Konto eröffnen, das ist Börsenhandel zählt dazu, ist der Grund, weshalb eine Pinterest beispielsweise, großen Unternehmen, immer noch nicht in Deutschland handelbar ist, weil die auch keine LEI haben.
Das heißt, was mache ich jetzt? Also muss ich jetzt abwarten und das Ganze
auf ein
Post-it schreiben und an die Wand kleben und
warten? Also man muss halt leider sagen, wer wird die Aktien früher oder später kriegen? Ob sie in Deutschland handelbar werden, kann ich nicht sagen. Ich habe bei Solventum angefragt, ob sie beides auf den Weg bringen, also die Abwicklungserklärung. Das könnte eher noch passieren, aber ich habe keine Antwort von dem bekommen. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Insofern bleibt schlichtweg nichts anderes als abwarten. Man sitzt halt mit dieser Kombi, die man vorher als eine Aktie hat, jetzt mit zwei WKNs, aber auch mal ganz ehrlich, wer 3M vor dem Spin-off gekauft hat, der wollte ja das Solventum-Geschäft auch mit dabei. Jetzt ist es halt mit drin. Schlechter als vorher werden die beiden Firmen meiner Prognose nach, die wage ich einfach mal, auch nicht laufen. Und insofern ist Abwarten hier die bessere Lösung.
Es gab, während du weg warst, noch eine andere Aufspaltung bzw. Abspaltung. Und zwar hat die Industrie-Ikone General Electric GE Vernova abgespalten. Das ist praktisch das amerikanische Pendant zu Siemens Energy.
Ja.
Über die Schlacht das Duell zwischen Siemens und General Electric wurden ja ganze Bücher und Case Studies geschrieben. Die glorreichen Zeiten aber sind vorbei. Es gibt, Siemens hat das planmäßig gemacht, hier die Aufspaltung und die Abtrennung in den USA gestartet. Ist ja ein bisschen unter größerem Druck, weil GE ja wirklich in einer tiefen Krise auch war. Die Gesundheitssparte war schon eigenständig und der Mann, der das gemacht hat, ist ja der Chef der Luftfahrtsparte. Und jetzt eben ist die Energiesparte abgespalten. Wie schaust du auf sozusagen diesen Zwilling von Siemens Energy, die im Geschäft mit Gaskraftwerken sind, Windturbinen, Stromnetztechnik, Wasserstoffanlagen, aber im Unterschied zu Siemens eben Gewinn machen damit?
Ja.
Also
zunächst mal muss man sagen, die Aktien von GE Vernova sind nach dem, was ich so mitbekommen habe, auch in sozialen Netzwerken nicht nur breit eingebucht, sondern die sind auch in Deutschland handelbar. Das heißt also, die haben zumindest mal ihre Governance-Hausaufgaben besser gemacht als 3M und Solventum. Und wenn wir jetzt mal reingucken, Umsatz ist durchaus schon mal eine ordentliche kritische Größe, 35 Milliarden Dollar. Aber Free Cashflow Ziel dieses Jahr 1 Milliarde. Also es ist ja schön, dass sie Free Cashflow machen, aber wir reden immerhin über 30 Milliarden Unternehmenswert, erfreulicherweise keine Schulden, trotzdem 1 Milliarde Free Cashflow dafür ist ein bisschen wenig. Wenn man auf eine akzeptable Bewertung kommen will, muss man schon den oberen Rand der Guidance fürs Jahr 2025 nehmen. Die geht nämlich von 1,2 bis 1,8 Milliarden Free Cashflow. Das ist natürlich auch ziemlich breit. Insofern würde ich mich damit wohler fühlen, wenn die Aktie bei 100 wäre, statt wie aktuell bei 130 Dollar. Aber man darf nicht vergessen, dass GE Vernova definitiv eine der Firmen sein werden, die auch in den nächsten Jahren sehr stark Rückenwind bekommen werden vom Inflation Reduction Act, sofern die Trump-Regierung das nicht alles komplett zurückdreht. Wobei, da sind eben auch fossile Themen drin und Stromnetzwerke und die wird es so oder so brauchen. Und Trump ist ja bekannt dafür, dass er gerne Geld raushaut.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute mit unserer Folge nach Ostern mit einem Exkurs nach Südafrika. Und ja, wir haben über viele Themen gesprochen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger bekommen. Vielleicht nicht nach Straußenfleisch, das gibt's hier in Berlin nicht. Aber ich hoffe, dass Sie gut durch die Woche kommen, durch das gute Wetter. Und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie's gut.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.